Ich habe einmal gelesen über die Deutschen. Wenn es ein Haus gäbe mit zwei Eingängen nebeneinander und über dem einen Eingang stünde das wahre Leben und über dem anderen Eingang stünde Vortrag über das wahre Leben. Die meisten Deutschen würden zum Vortrag gehen. Es ist schön, zum Vortrag zu gehen. Es ist ja wichtig, dass man etwas weiß über das wahre Leben, dass man Kenntnisse davon hat. Aber was nützt diese Kenntnis, wenn man das wahre Leben nicht hat und wenn man das wahre Leben nicht ergreift und nicht erlebt? Deshalb zum Vortrag gehen und die andere Tür dann danach auch hineingehen. Ums wahre Leben geht es Johannes, dem Evangelisten. Er hat uns in einem Brief davon geschrieben, im ersten Johannesbrief. Stellt euch vor, es liegt bei euch ein Brief im Briefkasten, da ist kein Absender drauf und kein Empfänger. Und auch kein Gruß am Anfang. Das wäre komisch. So einen Brief bekommt man selten. So einen Brief schreibt Johannes. Es ist im Neuen Testament mit Ausnahme des Hebräerbriefes der einzige Brief, der keinen Empfänger und keinen Absender hat. Außer dem Hebräerbrief der einzige Brief. Da muss es dem Johannes aber unter den Nägeln gebrannt haben. Es muss ihm etwas total wichtig gewesen sein. Etwas, womit er herausgeplatzt ist. Etwas, was er nicht für sich behalten konnte. Er musste sofort zum Thema kommen, in medias res. Das hat ihn so bewegt, dass er sich fast überschlägt in diesen ersten vier Versen des ersten Johannesbriefs. Warum ist das so? Die Situation der Gemeinden, an die er schreibt, oder der Gemeinde, an die er schreibt, man weiß ja gar nicht, war so, so lässt sich aus dem gesamten ersten Johannesbrief entnehmen, dass es viele Antichristen gab. Antichristen, das sind Gegner des Christus. Und die kamen aus der Gemeinde. Und die leugneten, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, dass Jesus wahrer Mensch, aber auch wahrer Gott ist, dass Gott ihn gesandt hat, dass Jesus sein Sohn ist. Deshalb sagt Johannes auch im ersten Johannesbrief, wer glaubt, der hat den Geist. Und wer den Geist hat, der weiß, dass er aus Gott geboren ist. Und jeder, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, dieser Geist ist von Gott. Es waren viele Antichristen da, die das leugneten, die einen anderen Jesus darstellten, einen anderen Jesus verkündigten. Und da muss Johannes, der Evangelist, dazwischen gehen und sagt, liebe Leute, von mir habt ihr etwas anderes gehört. Von den Aposteln, die dabei waren, die Jesus gekannt haben. Ihr habt von uns ein anderes Evangelium gehört. Bleibt dabei. Wir lesen mal die ersten vier Verse. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Drei Punkte habe ich gesehen in diesen vier Versen. Wir, nämlich die Apostel, die Augenzeugen, die Schreiber der Schrift, so kann man auch sagen, wir verkündigen und bezeugen. Erstens, das Leben ist erschienen. Zweitens, warum ist dieses Leben erschienen? Es ist deshalb erschienen, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns und darüber auch Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und warum sollt ihr Gemeinschaft haben mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus? Wieso? Und Johannes nennt uns hier einen Grund, einen wichtigen Grund, damit eure Freude vollkommen sei. Das sind die drei Punkte. Meine Predigt geht in der Hauptsache über den ersten Punkt. Oder fast ausschließlich über den ersten Punkt. Das Leben ist erschienen. Sollte ich noch etwas Zeit haben, werde ich auch etwas über die Punkte 2 und 3 sagen. Wir werden aber auch ein bisschen über den Punkt 2 und vielleicht auch 3 beim Abendmahl hören. Sodass wir das etwas auseinanderziehen. Aber erstens, das Leben ist erschienen. Das ist eine komische Formulierung. Wie kann das Leben erscheinen? Ist das Leben nicht ein Sachverhalt? Wikipedia deutet das Leben als einen Zustand. Lebhafter oder wie sagt man, lebender Materie. Ist das Leben nicht etwas, was passiert, was abläuft? Ist das Leben nicht irgendetwas Abstraktes? Nein, hier nicht. Das Leben ist eine Person. Das Leben ist Jesus Christus selbst. Das möchte ich zeigen anhand von ein paar Versen. Der erste Vers unseres Predigttextes, den seht ihr da schon, da heißt es, was wir gehört haben. Und damit ist gemeint, was wir mit unseren Ohren, was wir akustisch gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, also visuell gesehen haben, was wir angeschaut haben, was wir angefasst haben. Das ist etwas ganz Konkretes, etwas Handfestes, etwas, was man erleben, etwas, was man erfahren kann, etwas, was man anfassen, hören, sehen kann. Ein Hinweis auf Jesus Christus. Der zweite Vers. Das bei dem Vater war. Dieses Leben war bei dem Vater. Und das erinnert uns oder es erinnert mich an das Johannesevangelium. An den Anfang des Johannesevangeliums. Da heißt es, im Anfang war das Wort. Das kennen wir alle. Und das Wort war bei Gott. Und Gott selbst, er war dieses Wort. Und ein bisschen später heißt es in diesem Johannesevangelium, und das Wort ward Fleisch. Und damit ist Jesus gemeint. Und er war im Anfang bei Gott. Und es steht hier, das bei dem Vater war. Nächster Vers. Da wird es noch etwas deutlicher. Das ist aus dem ersten Johannesbrief. Im 5. Kapitel steht nämlich da, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Auch eine eigenartige Formulierung, wer den Sohn hat. Wer den Sohn hat, so kann ich weiter fortführen, der hat ihn vorher geschenkt bekommen. Der hat ihn aber auch erfasst und ergriffen. Wer ihn hat, der baut sein Leben auf ihm. Wer ihn hat, der ergreift ihn für sein Leben. Der hält sich an ihm fest. Der weiß, dass er nichts anderes braucht für dieses Leben, damit es sinnvoll wird, für das wahre Leben. Der glaubt an ihn. Der hat den Sohn. Und wer diesen Sohn hat, das ist etwas ganz Konkretes. Der hat das Leben. Und jetzt zu dem letzten Vers. Jesus sagt es selbst. Jesus spricht zu dem Thomas, bei dem wir eben schon gehört haben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben, sagt Jesus. Das Leben ist eine Person. Das Leben ist Jesus Christus selbst. Ich bin es. Was ist das für ein Leben? Für die Nächste. Ja, ich möchte euch nicht schocken, diejenigen, die sich hier jetzt an ihre Schulzeit erinnert fühlen. Manche freuen sich vielleicht, einige sind vielleicht geschockt. Was ist dieses Leben? Ihr seht links eine Parabel. Das ist, wenn es hochkommt, das normale menschlich-irdische Leben. Es hat eine Blütezeit, wir blühen auf an Kraft und Weisheit und Intelligenz und Gesundheit. Aber dann, liebe Freunde, geht's bergab. Nicht unbedingt mit der Lebenserfahrung, die soll ja zunehmen. Aber mit allem oder fast allem anderen, mit der Gesundheit geht's bergab, mit der Kraft geht's bergab, mit der Energie, mit der Konzentration geht's bergab, mit der mentalen Stärke geht's bergab. Mit, und das ist leider so immer noch in unserer Gesellschaft, mit der Bedeutung und Funktion in der Gesellschaft geht es auch bergab. Das soll nicht so sein. Das Leben, das wahre Leben, das Leben in Christus ist anders. Das zeigt eine Exponentialfunktion. Das steigt an und zwar immer steiler. Und ich darf hier sagen, liebe Freunde, für diejenigen, die sagen, das merke ich ja gar nicht. Das ist gültig für die, die Jesus immer haben, ergreifen, erfassen, ihr Leben ganz auf ihn bauen. In allen Lebenssituationen, die dürfen das erfahren. Das Leben ist eine Exponentialfunktion. Es wird immer schöner. Es wird immer besser. Es wird immer größer. Es wächst nämlich. Die Weisheit Gottes, die Erkenntnis Gottes, die Liebe zu Gott, die Liebe Gottes und was auch immer noch. Dieses Leben wächst und im Gegensatz zu dem Linken ist es ewig. Es vergeht nicht, es verwelkt nicht, es verkommt nicht, es vergilbt nicht, es wird immer schöner. Und liebe Gemeinde, das ist hier und hier, heute und jetzt so. Dieses Evangelium ist nicht nur ein Evangelium für das, was kommt. Es ist ein Evangelium für hier und heute und natürlich in Vollendung und in richtiger Größe und in wahrer Größe im Leben, das noch kommt, nachdem wir die Erde verlassen haben. Jawohl, hier haben wir einen Vorgeschmack, aber der ist spürbar. Der ist da. Dieses Leben, was wir da rechts sehen, das ist unabhängig vom Leben, das wir links sehen. Wenn es links bergab geht, dann kann es mit Gott immer noch bergauf gehen. Immer noch bergauf. In der FEG ist der, ich weiß nicht, viele, einige kennen ihn vielleicht, Wilfried Wiegand, vor kurzem gestorben und heimgegangen. Er war vorher in der FEG Mechernich. Und die Menschen, die noch mit ihm gesprochen haben vor seinem Tod, ich konnte noch mit ihm sprechen vor Monaten, da war er noch nicht im Krankenhaus, da war er aber schon krank. Welch eine Freude drückte er aus. Ich freue mich so sehr auf die Herrlichkeit. Dem ging es immer schlechter. Dieses Leben rechts, das läuft so. Dem ist das egal, wo es da lang läuft. Liebe Freunde, da bin ich noch nicht, noch lange nicht. Ich bin geistlich so klein mit Hut, liebe Freunde. Das ist keine Koketterie, das ist keine Untertreibung oder Übertreibung. Das ist einfach so, das ist Tatsache. Aber trotzdem, wir dürfen es schon hier erfahren. Jeder Stück für Stück, das ist etwas, was wächst. Das ist etwas trotz allem Auf und Ab in dieser Welt, trotz auch allem geistlichen Auf und Ab, wir dürfen das erfahren. Ja, etwas anderes noch über dieses Leben. Dieses Leben, von dem Johannes sagt, es ist erschienen und es ist Jesus Christus, dieses Leben ist historisch bezeugt und überliefert. Wir haben es gesehen. Gott kam in die Geschichte. Gott kam auf diese Welt. Er hat Geschichte geschrieben. Er ist historisch. Er ist bezeugt. Johannes sagt, dass wir haben ihn gesehen. Und zwar ist er durch Augenzeugen bezeugt. Jesus ist bezeugt. Nicht nur das Leben Jesu ist bezeugt. Nicht nur das, was er gesagt hat, ist bezeugt. Nicht nur das, was er getan hat, ist bezeugt. Dass er auferstanden ist, ist auch bezeugt. Sein Auferstehungsleib ist bezeugt von Augenzeugen. Und es ist überliefert. Unter anderem von Johannes, von Paulus, von Petrus. Petrus war ein Augenzeuge. Paulus war ein später Augenzeuge. Jesus ist ihm erschienen auf dem Weg nach Damaskus. Matthäus war ein Augenzeuge. Und viele andere, die geschrieben haben, haben Augenzeugen befragt. Es ist überliefert. Ihr mögt selber prüfen. Das führt jetzt in dieser Predigt zu weit. Ihr mögt selber prüfen, wie verlässlich sind die Autoren dieses Buches, der Bibel. Ich darf das Ergebnis vorwegnehmen. Sie sind sehr verlässlich. Prüft es. Das Leben, dieses Leben ist historisch bezeugt und überliefert. Ich möchte euch das gerne anhand von einigen Versen verdeutlichen. Den ersten Vers haben wir schon gehört. Was wir gehört haben, akustisch, sie haben Jesus gehört. Was wir mit unseren Augen gesehen haben, sie haben ihn gesehen, visuell. Sie haben ihn angefasst, sie haben ihn angetastet. Das ist ein Bezug auf den Auferstehungsleib. Rührt mich an, sagt Jesus zu den Jüngern. Rührt mich an. Fasst mich an. Das hat er nicht zu jeder Zeit gesagt. In einer anderen Situation hat er das Gegenteil gesagt, aber zu seinen Jüngern hat er gesagt, rührt mich an. Das ist ein Bezug darauf. Der nächste Vers, hier muss ich euch mal was zumuten. Könnt ihr bitte langsam und leise mitlesen? Es ist ein etwas längerer Text. Das ist der Anfang des Lukas-Evangeliums. Und Lukas schreibt, und das bezieht sich auf das gesamte Evangelium, es ist eine Einleitung zu diesem Evangelium. Und er schreibt Folgendes, nachdem es viele unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen gewesen sind. So schien es auch mir, Lukas, gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin. Lukas war ein Chronist, Arzt und Chronist. Es dir, das ist der Theophilus, den er schreibt, zu beschreiben, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Wie klingt das? Tatsachen, erwiesen, Augenzeugen, Gewissheit, genau nachgegangen. Er setzt das fort im nächsten, in der Apostelgeschichte, die fängt ähnlich an. Da schreibt derselbe Schreiber ihnen, das sind die Apostel. Erwies er, das ist Jesus Christus, sich nach seinem Leiden, nachdem er auferstanden war, als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen. Durch sichere Kennzeichen, durch Beweise. Indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes predigte, er erschien vielen Menschen gleichzeitig. Über 40 Tage erschien der auferstandene Jesus. Und da gibt es sichere Kennzeichen. Und das wird von Augenzeugen bezeugt, die unter den Aposteln völlig erwiesen waren. Wir lesen den nächsten Vers. Da spricht Petrus, auch ein Augenzeuge Jesu, des Lebens und Sterbens und der Auferstehung Jesu. Er sagt, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, als wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und letztlich sagt Jesus selbst zu seinen Jüngern, auch ihr werdet Zeugnis geben. Warum? Weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Ihr habt mich gehört, ihr habt mich gesehen, ihr habt mich angefasst, ihr habt mich als auferstanden erlebt, oder ihr werdet, das war hier noch nicht so weit, aber daran hat Jesus bestimmt gedacht. Ihr habt mich gesehen, ihr habt meine Taten gesehen, meine Wunder gesehen, ihr seid Augenzeugen, ihr werdet Zeugnis geben der Welt, den Menschen. Was schließen wir aus dem Allen? Dieses Leben, das Evangelium, es wurzelt nicht in einer menschlichen Idee. Es wurzelt nicht in einer menschlichen Vorstellung. Es wurzelt nicht in der menschlichen Psyche. Es wurzelt nicht in einer Philosophie oder in einer philosophischen Theologie. Es wurzelt nicht in einer Fantasie, in einer Einbildung. Es wurzelt in Tatsachen, und zwar in historischen Tatsachen, in Fakten. Das ist so entscheidend, dass Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel sagt, es gibt da einige, die glauben nicht, sagt er, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Liebe Freunde, sagt er dann, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ein Leben, das nicht auf diese Tatsache baut, ist vergeblich, ist umsonst. Ich habe das schon mal gepredigt, vor 2, 3 Jahren. Stellt euch vor, viele kennen Pützchens Markt. Manche kennen Pützchens Markt. Da gibt es so ein großes Riesenrad. Gehe ich nicht so gerne drauf. Habe ich Angst. Aber ich war einmal drauf. Und wenn man ganz oben ist, dann hält das Riesenrad an. Stellt euch vor, in der Gondel ist jetzt einer, der sagt, ich glaube ganz fest, dass ich fliegen kann. Springe dann raus, fliege über den Pützchens Markt, sagt er, ich glaube das ganz fest. Wisst ihr, was das für ein Glaube ist? Ein tödlicher. Das ist ein tödlicher Glaube, weil er, ja, der wird auf dem Boden der Tatsachen landen, ganz hart. Weil er nicht auf Tatsachen basiert, ist er letztendlich vergeblich. Ich leugne nicht, dass ein Glaube, der keinen Realitätsbezug hat, auch etwas Psychisches bewirken kann. Das ist durchaus möglich. Dass ein Glaube, der keinen Realitätsbezug hat, mir vielleicht sogar irgendwo helfen kann. Aber selbst bei einem Placebo ist das nicht so. Selbst ein Placebo hat einen Realitätsbezug. Ah, es führt jetzt zu weit. Ein Glaube, der nicht auf Tatsachen fußt, nicht auf Tatsachen basiert, ist letztendlich im Endeffekt vergeblich umsonst. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, unser Glaube wurzelt in historischen Ereignissen, in historischen Fakten. Er wurzelt in Wahrheit, er wurzelt in Realität. Und deshalb ist dieses Buch, die Bibel, auch keine Ansammlung von Geschichten und Erzählungen, die erfunden sind und fiktiv irgendwelche abstrakten Wahrheiten widerspiegeln, sondern ist das ein Buch, das uns Wahrheit erzählt, das uns Realität erzählt, das uns Geschichte erzählt. Auf diesem Buch, auf der Grundlage der Propheten und der Apostel, basiert unser Glaube und unsere Gemeinde. Ja. Darf ich euch eine Frage stellen? Die kommt jetzt. Ist das nicht schade, dass wir Jesus heute nicht mehr sehen können, visuell? Nicht mehr hören können, akustisch, nicht mehr anfassen können. Das gilt nicht ausschließlich. Es gibt Menschen in dieser Welt, die Jesus akustisch hören, auch heute noch, zu denen er spricht, die das bezeugen. Ich meine, vielleicht sind nicht alle glaubwürdig, aber es gibt bestimmt welche, die glaubwürdig sind. Ich kenne einen Menschen, der gesagt hat, Jesus hat zu mir geredet, akustisch. Weiß nicht, ich habe es ihm geglaubt. Sei dahingestellt. Es gibt heute Menschen, denen Jesus erscheint. Sie bezeugen das. Aber das ist nicht der Normalfall. Das ist nicht das normale, alltägliche Christenleben. Im Normalfall sehen wir Jesus nicht mit unseren Augen. Wir hören ihn nicht mit unseren Ohren. Wir können ihn nicht anfassen mit unseren Händen. Wisst ihr, dass das ein großer Vorteil ist? Wisst ihr, dass das auch ein großer Segen ist, dass wir das nicht können? Warum ist das ein großer Segen und ein großer Vorteil? Seht ihr im nächsten Vers. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas. Wir haben es gehört in der Lesung. Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die sind selig, die sind glücklich, die sind glückselig. Warum ist das so? Warum ist das ein Vorteil? Warum ist das ein großer Segen, nicht zu sehen und doch zu glauben? Weil dann unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht. Nicht auf dem, was wir beweisen können, sondern weil unser Glaube dann von Gott selber kommt, von oben kommt, ein Geschenk, ein göttliches Geschenk ist. Und das können wir erfahren und erleben. Es ist ein Gottesgeschenk. Dieses Leben, obwohl wir Jesus nicht sehen, visuell, obwohl wir ihn nicht akustisch hören, obwohl wir ihn nicht mit unseren Händen betasten können, anfassen. Dieses Leben, Jesus Christus selbst, damit ist auch heute noch erlebbar, erfahrbar, erkennbar. Er ist auch heute keine Theorie. Er ist etwas Handfestes, etwas Konkretes, etwas Erlebbares, etwas Erfahrbares. Dieses Leben kann erfahren werden. Liebe Freunde, was nützt es mir, wenn ich weiß, wie man einen Drachenflieger baut und wie man einen Drachenflieger fliegt, wenn ich keinen Drachenflieger habe und keinen baue? Was nützt es mir, wenn ich weiß, wie man ein Auto fährt oder wie ein Auto funktioniert, wenn ich kein Auto habe? Was nützt es mir, wenn ich weiß, welche Medizin mich heilt? Und welcher Arzt mich heilt, wenn ich diese Medizin nicht habe und nicht kaufe? Was nützt es mir, wenn ich weiß, wie dieses Leben gehen kann, wie ich dieses Leben bekomme, wer dieses Leben ist, wenn ich es nicht ergreife? Gott schenkt es mir. Es ist ein Geschenk. Er reicht es uns dar. Er gibt es uns. Ich muss es mir nicht verdienen. Ich muss es mir nicht erleisten. Ich darf es nehmen, aber ich muss es erfassen. Ich kann es erfassen. Ich darf es erfassen. Es ist erfahrbar, erlebbar, erkennbar. Warum ist das so? Warum ist dieses Leben erlebbar, erfahrbar, erkennbar. Auch heute noch, obwohl wir es nicht beweisen können. Der nächste Vers zeigt uns, warum. Ja, bitte die nächste. Da sagt Jesus am Ende des Matthäusevangeliums, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Realität. Er wohnt unter uns. Er ist hier. Er ist da, wie man so immer sagt. Deshalb kann man ihn auch erfahren, weil er Realität ist, weil er hier ist. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auch im nächsten Vers sieht man das. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, nämlich dass Jesus in uns bleibt. Dass Jesus in uns ist, woran erkennen wir das? Dass er da ist, dass er existiert. An dem Geist, den er, Gott, uns gegeben hat. Dieser Geist ist kein menschlicher Geist. Der stammt nicht aus unserem Kopf. Der ist nicht biochemisch. Dieser Geist kann sich aller möglichen Dinge bemächtigen. Er kann sich unserer Psyche bemächtigen. Er kann sich unseres Körpers bemächtigen. Er kann sich unseres Geistes bemächtigen. Aber dieser Geist selbst ist von Gott. Er kommt von oben. Er ist ein Geschenk. Er ist etwas Göttliches und nicht etwas Menschliches. Und wir dürfen das bezeugen und wir dürfen das spüren. Ich sage es mal so, ja, wir dürfen es spüren, wir dürfen es erleben, wir dürfen das erkennen und erfahren, dass dieser Geist mit uns ist, wenn wir Jesus haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn ergreifen, dann ist das spürbar und erfahrbar. Sein göttlicher Geist. Der nächste Vers, der sagt das auch nochmal, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, das ist Johannes sehr wichtig, er hat das am Anfang schon gesagt, dass Jesus der Gesalbte ist, der ist aus Gott geboren. Das kann man erfahren. Wie kann man das erfahren, dass man aus Gott geboren ist? Wie kann man erfahren, dieses Wirken Gottes, diesen Geist? Ich kann nur von mir erzählen. Ich kann es nur von mir sagen. Das ist nicht beweisbar, wissenschaftlich. Das ist aber mehr als Wissenschaft. Denn es ist eine Gewissheit. Es ist eine Gewissheit von oben. Das ist eine höhere Gewissheit als die Gewissheit, die uns die Wissenschaft gibt. Es ist eine göttliche Gewissheit. Und deshalb schreibt Johannes auch im 5. Kapitel des 1. Johannesbriefes, solches habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Damit ihr das wisst. Und das ist ein göttliches Wissen, kein menschliches Wissen, ein Geschenk. Wie habe ich das gewusst? Wie hast du das gewusst? Ich habe es gewusst. In der Zeit, in der ich mich bekehrte, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her? 1976. Da merkte ich auf einmal, etwas geschieht mit dir. Es war mir so, als sei ich mein eigener Zuschauer. Etwas passiert mit dir. Dein Denken ändert sich. Deine Einstellungen ändern sich. Ich merkte, ganz persönlich für mich, ich habe die Freiheit, mich nicht mehr beweisen zu müssen vor anderen Menschen. Das war für mich sehr wichtig mit meinen Minderwertigkeitskomplexen. Was weiß ich, wo sie herkamen. Ich muss mich nicht mehr vor anderen Menschen beweisen, dachte ich. Gott hat mich lieb. Gott liebt mich, Gott hat mich angenommen. Ich muss keine Rolle mehr spielen. Hurra, Freiheit. Ich muss nicht irgendwas vorgeben, ich darf ehrlich sein. Ich möchte auch hier ehrlich sein. Ich bin ein jämmerlicher und erbärmlicher Mensch. Ebo predigt das auch immer wieder. Das ist wahr, aber ich bin geliebt von Gott. Das ist etwas, was ich merkte. Ich merkte noch etwas. Ich habe die Freiheit, Menschen zu vergeben, auf die ich eine Wut habe. Die vielleicht sich sogar an mir versündigt haben, möglicherweise. Ich habe die Freiheit zu sagen, Dankeschön. Ich habe die Freiheit zu sagen, ich vergebe dir im Namen Jesu Christi. Ich merkte, ich freue mich darüber, wenn ich Gottes Willen tue. Ich habe die Freiheit, das zu tun, was er will. Ja, ich weiß nach wie vor, unser Leben ist ein Auf und Ab, auch geistlich gesehen. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist mir wohl bewusst, dass unser christliches Leben auch noch hier von unserem Menschsein sehr geprägt ist. Ich habe am Anfang gesagt, ich fühle mich und ich bin so klein mit Hut geistlich vor Gott. Aber trotzdem darf ich sagen, ich habe den Heiligen Geist erfahren. Ich habe Gottes Wirken erfahren. Ich habe erfahren, dass ich ihn lieben kann. Ich habe erfahren, dass er mich liebt. Ich habe die Freiheit erfahren, zu tun, was er will. Ich könnte jetzt noch viel weiter das fortsetzen. Der Geist wirkt. Du merkst, du erlebst, du erfährst, du erkennst. Du bist von Gott geboren. Und das darfst du wissen. Das ist ein höheres Wissen als das wissenschaftliche Wissen. Ich darf das am Schluss deiner schönen Geschichte abrunden. Habe ich schon mal gepredigt, auch vor 2 Jahren oder sowas oder vor 3. Aber ich finde diese Geschichte so schön. Weiß nicht, wer von euch noch den Dr. Wilder Smith kennt. Ein Wissenschaftler, der es so verstand, seinen Studenten die Wissenschaft, die Naturwissenschaft nahezubringen, der verstand es auch, seinen Studenten Jesus nahezubringen. Der sagte, nein, nein, natürlich kann man nicht beweisen, dass der Heilige Geist wirkt. Natürlich kann man nicht beweisen, dass Jesus hier heute unter uns ist, im wissenschaftlichen Sinne. Das ist doch ganz klar. Warum nicht, sagt er. Das ist doch ganz klar. Warum ist das klar? Ja, wir Menschen haben ein dreidimensionales Gehirn. Und wir denken dreidimensional. Und wir können uns bildlich gar nichts anderes vorstellen. Wir können uns keine höheren Dimensionen vorstellen. Wir können sie vielleicht mathematisch berechnen oder darstellen, das weiß ich nicht, kann gut sein. Aber vorstellen können wir uns das nicht. Gott ist viel größer als 3 Dimensionen. Und dann hat er ihnen eine Geschichte erzählt. Stellt euch vor, es gibt ja viele Länder, Frankreich, Italien, Deutschland und ein Land gibt es, das heißt Flachland. Und dieses Flachland hat nur 2 Dimensionen, Länge und Breite. Und in diesem Flachland, da leben die sogenannten Flachländer, Flachmänner und Flachfrauen. Die haben auch nur 2 Dimensionen, Länge und Breite. Wir können das nicht denken. Wir können denken vielleicht, aber wir können uns nicht vorstellen. Alles, was wir kennen, hat 3 Dimensionen. Selbst ein Kreidestrich an der Tafel hat 3 Dimensionen. Der hat eine Länge, der hat eine kleine Breite und der Kreidehaufen. Sonst würde man diesen Strich gar nicht sehen. Das ist die 3. Dimension. Aber dieses Flachland, die Flachländer haben nur 2 Dimensionen. Und dann hat der Walter Smith die Studenten gefragt, können die sich die 3. Dimension vorstellen? Können die 3. Dimension beweisen? Unmöglich. Geht nicht. Die haben ja nur ein 2-dimensionales Gehirn. Die können nur 2-dimensional denken. Wie sollen die das denn wissenschaftlich beweisen können? Und trotzdem, sagt der Walter Smith dann, können sie die 3. Dimension erfahren. Wie geht das? Es ist ganz einfach, sagt er. Lass einen Menschen über das Flachland drüberlaufen.
Was erkennen die Flachländer, wenn ein Mensch über das Flachland drüber läuft? Sie erkennen die sich bewegenden Umrisse der Füße. Zweidimensional. In ihrer Welt. Sie bleiben ganz in ihrer Welt. Aber sie erkennen die Umrisse der Füße, die dynamisch sind, die sich bewegen. So erkennen wir Gottes Wirken. Gott ist erfahrbar. Gottes Spuren sind in unserem Leben nicht nur abgedrückt, sondern sie bewegen sich. Das ist der letzte Vers. Das ist das, was Johannes meint, wenn er schreibt, der Wind weht, wo er will. Jesus sagt das. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist, will sagen, du merkst sein Wirken, du spürst sein Wirken, du erlebst sein Wirken. Aber du weißt nicht, wo er kommt, wohin er geht, will sagen, das ist nicht fassbar, ja? Nicht sichtbar, nicht akustisch hörbar, ja. Naturwissenschaftlich wissen wir natürlich, wo der Wind herkommt und wohin er geht. Ja, wir dürfen sagen, das Leben ist erschienen. Dieses Leben ist Jesus Christus. Dieses Leben ist heute erfahrbar, erlebbar, erkennbar unter uns in dem Leben eines jeden, der Jesus Christus hat, der an ihn glaubt, der ihn ergreift, der dieses Geschenk, was Gott anbietet, annimmt. Das ist das Einzige, was erforderlich ist. Dieses Geschenk, das Gott gibt, annehmen. Und selbst dabei hilft er uns noch. Amen.